Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz. Mein Name ist Gerd Hübscher und heute spreche ich mit Michael Stadler über die verbundenen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts G1 aus 22 und G2 aus 22 aus dem Jahr 2023. In dieser Folge werden wir über die Vorgeschichte sprechen, die zu diesen Entscheidungen geführt hat. Die Große Beschwerdekammer befasst sich in der Regel mit rechtlichen Fragestellungen, die eine besonders hohe Relevanz haben, weil sie viele Einzelfälle betreffen oder bei denen es bisher unterschiedliche Rechtsauffassungen in der ersten und zweiten Instanz gab. Welcher konkrete Sachverhalt liegt in diesem Fall zugrunde?
Die Vorgeschichte beginnt mit einer US-Provisional-Anmeldung, die von drei Erfindern gemeinsam eingereicht wurde. Es war damals in den USA auch so üblich, bevor der America Invents Act in Kraft trat, mussten nämlich zunächst die Erfinder als Anmelder eine Anmeldung einreichen. Danach kam es dann zu einer internationalen Patentanmeldung, die das Prioritätsrecht der US-Anmeldung in Anspruch nahm. Für den US-amerikanischen Teil dieser internationalen Anmeldung blieben die Erfinder auch weiterhin die Anmelder. Für die anderen Länder war das Recht an der Erfindung inzwischen von den Erfindern an ihren Dienstgeber übergegangen. Das heißt, beim europäischen Teil der internationalen Anmeldung, und um den wird es in weiterer Folge auch gehen, war also der Dienstgeber dieser Erfinder der Anmelder.
Zusammengefasst, das umstrittene europäische Patent basiert auf einer ursprünglich auf die Erfinder angemeldete US-Anmeldung. Die spätere internationale Nachanmeldung, aus der schließlich das Streitpatent entstand, wurde dann von der Dienstgeberin der Erfinder weiterverfolgt. Das klingt bisher noch nicht nach einem Problem für die Große Beschwerdekammer. Welches Problem ergab sich denn durch den Wechsel des Anmelders zur internationalen Patentanmeldung?
Zunächst lief es eigentlich ganz problemlos. Das Europäische Patentamt erteilte das Patent und noch vor der Erteilung wurde auch noch eine Teilanmeldung eingereicht. Doch im Zuge eines Einspruchsverfahrens entdeckte der spätere Einsprechende eine sogenannte Zwischenveröffentlichung. Also eine Veröffentlichung, die zwischen dem Anmeldetag der US-Provisional-Anmeldung und dem Anmeldetag der internationalen Anmeldung lag. Solche Veröffentlichungen können die Neuheit und erfinderische Tätigkeit gefährden, falls das beanspruchte Prioritätsrecht ungültig ist.
Warum wäre das Prioritätsrecht hier ungültig? War die Erfindung zwischenzeitlich weiterentwickelt worden?
Nein, es ging nicht um eine neue Erfindung während der Anmeldephase, sondern darum, ob der Dienstgeber überhaupt berechtigt war, das Prioritätsrecht in Anspruch zu nehmen. Der Einsprechende hat nämlich bezweifelt, dass der spätere Anmelder, also der Dienstgeber, überhaupt persönlich berechtigt ist, das Prioritätsrecht in Anspruch zu nehmen. Dass ihm also das Recht gar nicht zustand. Denn eines ist auch klar, das Prioritätsrecht hat immer der, der die Erstanmeldung eingereicht hat. In unserem Fall ist die Erstanmeldung die US-Anmeldung. Und diese gehörte zum Anmeldezeitpunkt der den Erfindern. Andere Personen können das Prioritätsrecht nur dann in Anspruch nehmen, wenn ihnen dieses auch übertragen wurde. Und genau hier lag das Problem.
Müsste der Dienstnehmer denn das Prioritätsrecht von jedem der drei Erfinder einzeln übertragen bekommen, um es in Anspruch zu nehmen?
Ja, das Europäische Patentamt vertritt hier eine sehr strenge Haltung. Der Grund ist, dass keiner der drei Erfinder allein und ohne die anderen eine Auslandsanmeldung vornehmen darf, das Prioritätsrecht also beanspruchen darf, ohne dass er die beiden anderen Miterfinder irgendwie beteiligt. In der Vergangenheit gab es sogar solche Fälle, in denen zwei Unternehmen gemeinsam eine Erstanmeldung eingereicht hatten, aber nur eines dieser Unternehmen das Prioritätsrecht allein nutzen wollte. Das war natürlich nicht möglich, da das eine Unternehmen das andere bei der Nachanmeldung nicht einfach übergehen durfte. Es bedeutet also, um das Prioritätsrecht einer Anmeldung mit mehreren Anmeldern nutzen zu können, ist eine separate Übertragung des Prioritätsrechts von jedem einzelnen Anmelder der Erstanmeldung auf den Anmelder der Nachanmeldung erforderlich.
Das Europäische Patentamt verlangt also in Fällen mit mehreren Anmeldern eine sehr, sehr strikte Vorgehensweise. Jeder Anmelder muss das Prioritätsrecht einzeln übertragen und alle Mitanmelder müssen einer Nachanmeldung zustimmen, um das Recht weiterhin zu beanspruchen. Welche Möglichkeiten gibt es, den Erwerb des Prioritätsrechts nachzuweisen, um das dann beim Europäischen Patentamt auch in Anspruch zu nehmen?
Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt es sich, vor der Einreichung der Nachanmeldung eine schriftliche Bestätigung der Erfinder einzuholen. Damit sollte bestätigt werden, dass die Erfinder nicht nur die US-Provisional-Anmeldung an ihren Arbeitgeber übertragen haben, sondern diesem eben auch das Recht einräumen, mit dem Prioritätsrecht dieser Anmeldung weitere internationale Anmeldungen durchzuführen. Vor der Entscheidung G1 und 2 aus 22 war die Rechtsprechung des Europäischen Patentamts in dieser Hinsicht sehr streng. Es wurde nämlich gefordert, dass die Übertragung des Prioritätsrechts unbedingt vor der Einreichung der Nachanmeldung erfolgen musste. Das bedeutete auch, dass ein solcher Mangel am Anmeldetag der Nachanmeldung nachträglich nicht mehr behoben werden konnte. Man kann also nicht das Prioritätsrecht rückwirkend übertragen. Es war, wenn es nicht bis zum Anmeldetag der Nachanmeldung übertragen war, unwiderruflich verloren.
Im Zweifel gilt es also, sich von allen Voranmeldern nicht nur das Recht an der Anmeldung, sondern auch das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität im Rahmen von Nachanmeldungen zu sichern. Warum gibt es jetzt zwei Aktenzeichen in diesem Fall und welche zwei Fälle stehen hinter der Entscheidung?
Die zwei Aktenzeichen beziehen sich auf zwei separate Verfahren, die zur Entscheidung führten. Die Geschichte des ersten Falls haben wir gerade besprochen. Der zweite Fall betrifft dieselbe internationale Anmeldung, aber eine parallel eingereichte Teilanmeldung dazu, die während des laufenden Einspruchsverfahrens zur ersten Anmeldung gerade im Prüfungsverfahren vom Europäischen Patentamt behandelt wurde. Hier wurde dann die Prüfungsabteilung ebenfalls auf die im Einspruchsverfahren vorgebrachte Veröffentlichung aufmerksam. Und dadurch wurde auch bei der Teilanmeldung die Frage nach der Gültigkeit des Prioritätsrechts relevant.
Die Entscheidung umfasst also zwei Fälle. Eine erste Anmeldung im Einspruchsverfahren und eine parallele Teilanmeldung, die im Prüfungsverfahren war. In beiden Verfahren war die Wirksamkeit der Priorität für die Beurteilung der Patentfähigkeit relevant. Wie hat denn die erste Instanz beim Europäischen Patentamt über diese beiden Fälle entschieden?
Das Europäische Patentamt hielt an seiner bisherigen Linie fest. Das Patent wurde widerrufen und die Teilanmeldung wurde zurückgewiesen. Diese Entscheidungen basierten darauf, dass das Prioritätsrecht nur für einen von drei Anmeldern nachweislich übertragen worden war. Für die beiden anderen Erfinder konnte keine rechtzeitige Übertragung des Prioritätsrechts belegt werden. Der Anmelder versuchte anschließend eine Korrektur vorzunehmen, um die beiden Erfinder, die in der internationalen Anmeldung nicht als Anmelder angeführt waren, rückwirkend hinzuzufügen. Das Amt ließ diese Korrektur aber nicht zu, da es dies nicht als Versehen, sondern als eine bewusste Entscheidung der späteren Anmelder interpretierte.
Und welche Auswirkungen hatte es jetzt, dass im vorliegenden Fall das Prioritätsrecht nicht berücksichtigt wurde?
Der Verlust des Prioritätsrechts führte dann dazu, dass ein Dokument, das der Einsprechende vorgelegt hatte und das zwischen dem ersten Anmeldetag und dem internationalen Anmeldetag veröffentlicht worden war, als Stand der Technik gewertet wurde. Und dieses Dokument beeinträchtigte dann die Neuheit der Erfindung. Wäre das Prioritätsrecht hingegen gültig gewesen, hätte diese Veröffentlichung nicht zum Stand der Technik gezählt und dem Einspruch wäre die Grundlage entzogen gewesen. Letztlich bewertete die erste Instanz des Patentamts die Erfindung in diesen beiden Fällen nicht als neu.
Damit nun ein Fall vor die große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts kommt, muss er nicht nur von großer Bedeutung sein, sondern es darf auch keine gefestigte Rechtsprechung dazu geben. Ist denn so eine Situation tatsächlich so selten, dass sie in über 50 Jahren europäisches Patentamt noch nie vorgekommen ist?
Solche Fälle sind nicht unbedingt ungewöhnlich. In den USA war es bis 2013 ganz normal, dass die Erfinder gemeinsam die Erstanmeldung einreichten und die Anmeldung später vom Dienstgeber als Nachanmeldung weitergeführt wurde. Auch Zwischenveröffentlichungen, also Veröffentlichungen zwischen Erstanmeldung und Nachanmeldung, kommen häufig vor. Oft durch die Erfinder oder die Anmelder selbst, die ja nach der Erstanmeldung die Erfindung vermarkten wollen. Die Fallkonstellation ist nicht ungewöhnlich, die Praxis des Europäischen Patentamts aber schon. Es wurde nämlich für Einsprechende zunehmend erfolgsversprechend, die Gültigkeit des Prioritätsrechts auch aus formalen Gründen anzufechten. Und der Konflikt eskalierte dann eben im vorliegenden Fall, sodass es hier zu einer Vorlage kam.
Was spricht denn in formaler Hinsicht für eine strenge Handhabung des Prioritätsrechts, jetzt ganz unabhängig von der Frage der Patentfähigkeit?
In erster Linie geht es hier um die Rechtssicherheit für alle Beteiligten, die vom Patent betroffen sind. Es muss einfach nachprüfbar sein, ob ein Prioritätsrecht zu Recht besteht und ob es dem Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung tatsächlich zugestanden hat. Zudem soll hier verhindert werden, dass Personen, die nur zufällig Kenntnis der Anmeldungsunterlagen haben, eigenständig die Priorität für eine Anmeldung beanspruchen können. Besonders dann, wenn sie überhaupt in keiner Beziehung zum ursprünglichen Anmelder stehen.
Das ist nachvollziehbar. Was für Argumente wurden denn umgekehrt vorgebracht, die für eine weniger strenge Handhabung des Prioritätsrechts sprechen.
Ein interessantes Argument im vorliegenden Fall lautet, dass die europäische Patentanmeldung auf einer internationalen Patentanmeldung basiert, in der alle drei ursprünglichen Erfinder auch als Anmelder genannt sind, allerdings nur für die Vereinigten Staaten. Die Inhaber argumentieren, dass es auch ausreicht, wenn die Erstanmelder auch in der Nachanmeldung genannt sind und wenn das Anmeldeformular klar zeigt, dass es der Wille aller Beteiligten ist, dass der Dienstgeber das Prioritätsrecht auch beim Europäischen Patentamt erhalten soll.
Das leuchtet ein. Es ist ja auch schwer einzusehen, dass die Anmelder gemeinsam eine Anmeldung einreichen und sich dann gegenseitig aber nicht die nötigen Prioritätsrechte einräumen. Ausgehend von diesen Standpunkten, welche Fragen hatte die große Beschwerdekammer in diesem Fall nun konkret zu beantworten?
Zunächst ging es um eine eher theoretische Frage, nämlich die Zuständigkeit der Beschwerdekammern für die Entscheidung, ob ein Beteiligter zu Recht behauptet, Rechtsnachfolger des Erstanmelders zu sein. Sollte die Kammer diese Zuständigkeit verneinen, wäre die Prüfung der persönlichen Berechtigung zum Prioritätsrecht durch das Patentamt überhaupt nicht mehr zulässig, was die bisherige Rechtsprechung grundsätzlich verändern würde.
Und wonach hat die Beschwerdekammer inhaltlich gefragt?
Es ging im Wesentlichen um die Situation, die wir gerade besprochen haben, und die Kammer hat es dann etwas abstrahiert formuliert. Wir haben eine internationale Anmeldung mit einem Anmelder, nennen wir ihn B. In dieser PCT-Anmeldung ist ein weiterer Beteiligter, nennen wir ihn A, nur für die USA als Anmelder genannt, während der Beteiligte B das Recht an der europäischen Patentanmeldung hat. Die PCT-Anmeldung beansprucht eine Priorität aus einer früheren Patentanmeldung, die ursprünglich von A eingereicht wurde. Die Frage ist jetzt, kann der europäische Teil der internationalen Anmeldung wirksam das Prioritätsrecht der US-Anmeldung in Anspruch nehmen oder nicht? Die Kammer hat hier auch klargestellt, dass es keine zusätzlichen Erfindungen gab, die das Prioritätsrecht beeinflussen konnten. Und es gibt auch keine ausdrücklichen Übertragungserklärungen im Akt.
Die Entscheidung und die dahinterstehenden Gründe werden wir uns in der nächsten Folge des IP-Courses Podcast näher ansehen. Das war eine Folge zu den Vorlagefragen zu G1 und G2 aus 22. Vielen Dank, Michael. Und vielen Dank für Ihr Interesse. Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.